Zumal fehlerhaftes Leben auch fatal an den Nazi-Begriff unwertes Leben erinnert. Aber da sind wir schon mittendrin in einer Wertedebatte. Wie geht ein Rechtsstaat mit dieser auch ethischen Frage um? Darüber möchte ich mit einem Berliner Rechtsphilosophen sprechen. Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenrechte, Verantwortung sind unter anderem seine Forschungsschwerpunkte. Professor Stefan Gosepart von der FU Berlin. Herr Gosepart, wie kann ich denn argumentieren, moralisch, ethisch, um jemanden für mein fehlerhaftes Leben verantwortlich zu machen?
Na, wir haben es hier im Wesentlichen mit einer Asymmetrie zu tun, nämlich zwischen den Eltern und dem Kind. Die Eltern müssen eine Entscheidung fällen, ob sie einem Menschen ein Leben schenken wollen und unter welchen Bedingungen sie das tun wollen. Und da sind wir natürlich in der Debatte jetzt um die moderne Eugenik, die im Zuge der neuen Reproduktionsmedizin möglich ist. Also soll man ein Kind gebären, von dem man zum Beispiel weiß durch die Diagnose des Arztes, dass das Kind schwer behindert sein wird. Mhm. Und viele Eltern werden sich daraufhin entscheiden und sagen, nein, das tun sie nicht. Das ist auch selbst schon moralphilosophisch umstritten. Aber die Grundannahme auch in Israel hier ist erstmal, dass Eltern sich so entscheiden dürfen und vielleicht sogar sollen. Also, dass sie eine Pflicht haben, einem Kind keine unnötigen Leiden zuzufügen. Die Frage ist jetzt aber, wie das aus der Perspektive des Kindes aussieht, wenn das Kind dann dennoch geboren wird. Zum Beispiel, weil der Arzt eine falsche Diagnose gestellt hat. Wie in diesem Beispiel, das in der Anmoderation erzählt worden ist. Und hier ist jetzt eben die Schwierigkeit, dass wenn das Kind einmal geboren worden ist, das Kind ja selber ein Leben führt, von dem wir ausgehen, dass dieses Leben selbst eine Würde hat. Und das Kind jetzt, und da kommt jetzt die Sache, die uns so komisch vorkommt, das Kind jetzt, wenn das Kind jetzt klagt, dass es lieber nicht geboren worden wäre, es erstens einmal gegen auf ein Recht auf Nichtexistenz einklagt, was irgendwie mehr sehr merkwürdig vorkommt. Zweitens irgendwie leugnet, dass sein eigenes Leben einen Wert hat. Das ist von der Art und Weise, wie er oder sie das Leben dann lebt, zum Beispiel im Beispiel dieses israelischen Jungs, gar nicht plausibel, sondern er lebt ja ein lebenswertes Leben und so sieht er das ja selber. Mhm. Und drittens ist es natürlich nochmal so, und das ist jetzt eine vielleicht etwas schwierig zu verstehende philosophische Problematik. Wäre er zum Beispiel als Fötus behandelt worden, wären da Gene ausgetauscht worden oder wäre er irgendwie anders behandelt worden, dann wäre er gar nicht dieselbe Person. Also wenn er darauf klagt, gesund geboren worden zu sein, dann wäre er gar nicht dieselbe Person. Er kann also gar nicht darauf klagen. Und diese Schwierigkeit, dass es dann gar nicht sich um dieselbe Person handeln würde, führt auch dazu, dass es manchmal so paradoxale Sachen gibt. Ich wäre lieber ein anderer. Das ist zwar ein verständlicher Wunsch, aber nichts wogegen oder wozu man klagen könnte.
Zunächst mal geht es in diesen Klagen ja tatsächlich um die Frage, warum wurde ich nicht abgetrieben? Also sozusagen, wer hat da den Fehler begangen, nicht zu erkennen, dass ich behindert sein werde? Das ist allerdings nach deutschem Recht zum Beispiel, fehlt da die Grundlage, oder?
Für das Kind, für die Klage des Kindes, ja, genau. Und zwar, weil man davon ausgeht, dass jedes Leben, wenn es einmal geboren worden ist, also wenn es zum Leben gekommen ist, selber eine Menschenwürde hat und dementsprechend gibt es dann keinen Grund zur Klage. In den USA ist das aber auch länger diskutiert worden und auch da ist es inzwischen in vielen Bundesstaaten gängige Praxis zu sagen, dass das Kind selber nicht klagen kann, aber die Eltern, also so wie es jetzt auch in Israel ist.
Genau, in Israel dürfen jetzt eben auch die Betroffenen nicht mehr sich selbst dieses Falls annehmen, beziehungsweise nur noch die Eltern. Aber ändert das wirklich grundsätzlich die Argumentation? Also wäre das sozusagen von den Eltern in Deutschland auch so denkbar?
Naja, denkbar ist es natürlich schon. Man muss natürlich sagen, der ganze Hintergrund, das wurde ja in der Moderation auch deutlich, sind natürlich finanzielle Aspekte. Dieses, wenn man ein Kind geboren hat, das schwerst behindert ist, dann kommen auf die Eltern und kommt natürlich auf das Kind und auch die soziale Umgebung enorme Lasten zu. Und diese Lasten müssen irgendwie abgefedert werden. Ich finde, es ist eine Pflicht der Gerechtigkeit der Gesellschaft, dass hier sozialer Ausgleich vonstatten geht. Es ist eine etwas perfide Art, dass jetzt über die Klage gegen das Gesundheitssystem, gegen den spezifischen Arzt und dessen Haftpflichtversicherung zu tun. Aber das sind natürlich die finanziellen Motive, die dahinter stehen. Gäbe es diese Motive nicht, hätte Israel einen etwas weiter ausgebauten Sozialstaat, dann würde das Motiv schon wegfallen. Dann bliebe nur noch der Punkt, der uns jetzt hier vielleicht interessiert, in der Tat diese moralphilosophisch-existenzielle Frage, wollen die Eltern, will das Kind dann tatsächlich sagen, es wäre besser, dass ich, so wie ich jetzt bin, so nicht geboren worden wäre. Und diese Frage selber ist eben eine, die uns paradoxal vorkommt, wenn man diese Frage stellt und die bewusst stellen kann als ein bewusstes Wesen, das ein Leben lebt, dann ist es normalerweise die Grundsatzunterstellung eben, dass dieses Leben als solches, auch wenn es mit schweren Behinderungen gelebt werden muss, ein lebenswertes Leben ist. Und dann macht diese Frage, es wäre besser oder wäre es nicht besser, dass ich nicht geboren worden wäre, gar keinen Sinn.
Ist das bei uns auch eben die Grundlage dafür, dass man es so eben nicht kann? Also man kann ja gegen andere ärztliche Kunstfehler sozusagen durchaus klagen.
Ja, aber das ist die Grundsatzüberlegung im Prinzip dahinter, dass wir davon ausgehen, und das ist jetzt wieder diese Asymmetrie, wenn das Leben noch nicht geschenkt worden ist, dann kann man sich die Frage stellen, unter welchen Bedingungen, Gesundheitszuständen soll man einem Wesen das Leben schenken? Also die Abtreibungs- und Eugenik-Debatte. Ist es aber einmal zum Leben gekommen, ist es zur Geburt gekommen, dann hat das Leben, egal in welcher Form, auch mit schwersten Behinderungen, einen Wert. Und deshalb kann man nicht sagen, das verbietet eben Artikel 1.1 des Grundgesetzes, kann man nicht sagen, dass es ein lebensunwertes Leben ist.
Das eben diesen Begriff, den Sie gerade aussprechen, das hat ja eben bei uns auch diese besondere Brisanz wegen unserer Vergangenheit, wegen dieser unseligen Politik, die Nazis gemacht haben. Also wie kommt es eigentlich, dass man in Israel sich darauf offenbar nicht besinnt oder das nicht mit einbezieht da?
Soweit ich weiß, ist es eben so, dass in Israel Eugenik schon traditionell einen ganz anderen Status hatte, weil es eben das kleine Volk Israel gewesen ist, das sich immer versuchen musste, auch mit bestimmten religiösen Vorstellungen sozusagen möglichst gut fortzupflanzen und sich gegen eine Anführungszeichen feindliche Umwelt auch eugenisch zu behaupten. Das sind offenbar traditionelle Vorstellungen in Israel, die dazu geführt haben, dass das Thema dort ganz anders behandelt wird, als genau vor dem Hintergrund, den Sie erwähnt haben, bei uns in Deutschland.
In Israel haben behinderte Kinder erfolgreich dagegen geklagt, dass sie nicht abgetrieben wurden. Der Berliner Rechtsphilosoph Stefan Grusepart hat das für uns moralisch-ethisch eingeordnet.